Ja, hallo, wir sind bereits jetzt unterwegs, schon länger unterwegs auf unserer Reise durch den Römerbrief. Und der Römerbrief ist richtig, richtig stark. Und das Kapitel 8, das ist echt so ein Höhepunkt. Also wir kommen jetzt am Kapitel 8 an und Paulus fasst am Anfang nochmal ein bisschen zusammen, was wir in den letzten Kapiteln gehört haben. Und das möchte ich, da möchten wir gerade einsteigen. Und ich möchte dich nochmal ermutigen, das echt da voll mit dabei zu sein. Und tatsächlich ist es nicht wie so eine normale Predigt, wenn du mal eine Predigt über einen verlorenen Sohn hältst, wie man das ja immer wieder mal hört, was ja auch gut ist. Aber hier geht's richtig ins Eingemachte. Und wir haben auch nicht den Anspruch, dass wir das in der ganzen Fülle erfassen können. Das können wir gar nicht. Aber mir ist es einfach ein Anliegen, dass wir das komplett mal als Paket sehen und lesen und dass du so verstehen kannst, worum es hier eigentlich geht und worum es in deinem Leben geht. Gut, lass uns mal reingehen, direkt in die sozusagen die Wiederholung oder die Zusammenfassung der letzten Kapitel. Da beginnt Paulus in Römer Kapitel 8. Und wenn du eine Bibel dabei hast, lies doch einfach da mit. Kapitel 8, Vers 1, dann heißt es, also gibt es, hier ist die Folge der ganzen Argumentationskette von Kapitel 1 bis 7, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch, also nach deiner Natur oder so, wandeln, sondern gemäß dem Geist. Keine Verurteilung. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir rauslesen aus den ganzen Kapiteln. Die Formel ist ganz einfach. Weil Gott in Christus ist, das hat Paulus erklärt, und wir in Christus, weil wir an ihn glauben, gibt es logischerweise keine Verdammnis mehr und keine Verurteilung mehr für uns. Weil wir mit Christus verbunden sind. Wir gehören zu ihm. Wir sind in eine neue Beziehung hineingekommen. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn du nicht in Christus bist, ist das hier die Antwort auf dein Defizit, auf dein Leid, auf deine Verzweiflung. Das Zweite, was wir gesehen haben, ist Freiheit. Und das sehen wir in Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das haben wir letztes Mal gesehen. Ja, Kapitel 7. Ihr erinnert euch vielleicht, der Feind in meinem Bett, ja, wo wir herkommen aus einer Beziehung. Also das heißt, du bist nicht mehr verheiratet mit Mr. Perfect, der dich versklavt und gefangen hält in seinem Anspruch, dessen Beziehung auf Leistung beruht und zwanghaften Perfektionismus. Ja, das kann deine alte Natur sein, das kann deine Prägung sein, das kann dein Umfeld sein, es kann natürlich auch die religiöse Prägung sein, die dich gefangen gehalten hat oder dein Verständnis von Gott. Ja? Nein, du bist jetzt raus durch den Glauben an Jesus, reingekommen in eine neue Beziehung. Römer 7 hieß es, wir sind jetzt ihm zu eigen. Neue Beziehung. Und das ist keine Leistungsbeziehung, haben wir gesehen. Das ist eine Liebesbeziehung. Die hat dich frei gemacht. Das hat mal jemand gesagt. Das Gesetz hat zwar Recht, aber keine Macht mehr über dich. Das Gesetz der Sünde hat zwar Macht, aber kein Recht mehr über dich. Das Gesetz des Geistes hat sowohl Recht als auch Macht. Keine Verurteilung, Freiheit. Und das Dritte, du bist erlöst. Und das steht in Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das heißt, uns irgendwie zu Heiligen zu machen, das geht nicht, weil wir eben nicht heilig sind in unserer Natur. Also immer in deinem Fleisch steht, muss man sagen, das ist unsere Natur, ja. Weil wir halt eben nicht heilig sind. Paulus hat da an einer Stelle gesagt, das haben wir letzte Woche gehört, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Da steckt in mir halt eben nichts drin. Und jetzt ist Jesus gekommen. Gott wurde Mensch, lebte als Mensch, aber ohne Sünde und schaffte es, den Anspruch des Gesetzes zu erfüllen. Trug aber die Konsequenz meiner Übertretungen selbst, stellvertretend für mich. Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, die wir nie erfüllen konnten, in uns erfüllt würde, durch Jesus. Die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist, weil wir auf Jesus ausgerichtet sind. Ja, also, Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus. Er hat's getan. Das Geschenk der Erlösung. Das Evangelium der Gnade Das ist unser Oberthema über den Römerbrief. Evangelium, gute Nachricht, Gnade, unverdientes Geschenk für dich und für mich. So powerful. Und das ist nochmal die Zusammenfassung, die wir hier halt haben. Und das ist keine Fiktion, das ist Fact. Das bekommen wir alles. Und wenn du den Text jetzt nochmal anschaust, sowohl im Vers 1, sowohl als auch im Vers 2, als auch im Vers 3, wo es um keine Verurteilung geht, dass wir frei sind, dass wir erlöst sind. Es heißt immer, gemäß dem Geist. Das Gesetz des Geistes, gemäß dem Geist. Das hat was mit dem Geist Gottes zu tun. Denn ein Mensch, der das jetzt glaubt, der bekommt von Gott seinen Geist. Das ist sozusagen dieses neue Leben. Römer 6 haben wir uns das angeschaut. Das heißt im Vers 16 zum Beispiel, der Geist, hier im Kapitel 8, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So, und das schauen wir uns jetzt hier an im Kapitel 8. Und da siehst du, wie funktioniert das denn in deinem Leben als Nachfolger Jesu, als Christ. Schauen wir uns zuerst mal den Unterschied an, wie das aussieht. Ein Mensch, der mit dem Geist unterwegs ist, ja, und ein Mensch, der ohne diesen Geist unterwegs ist. Da lesen wir jetzt in Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, also der Mensch, der einfach in Einklang mit seiner selbstbestimmten menschlichen Natur agiert, ja, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Nochmal, diejenigen, die gemäß der Wesensart ihrer Natur unterwegs sind, trachten natürlich nach dem, was ihrer Natur entspricht. Gott völlig ausgeklammert. Diejenigen aber, das ist jetzt die andere Gruppe, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, also diejenigen, die den Geist Gottes in sich haben und danach leben, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Jetzt könnte man ja sagen, jo, jeder wie er will. Kann jeder machen, was er will, oder? Das stimmt, aber es hat Auswirkungen. Wenn du jetzt sagst, ich habe damit nichts am Hut, brauche ich nicht. Ich habe ja meinen eigenen, ja, Leib, Seele und Geist. Ich bin ja in mir eins. Das Problem ist nur, Paulus erklärt das in Vers 6, dass wir uns bewusst machen müssen, wenn wir diesen Geist Gottes nicht haben, ja, wenn wir nur in uns, wenn wir nur selbstbestimmt sind, dann sagt Paulus in Vers 6, denn das Trachten des Fleisches ist tot. Das ist eine krasse Aussage. Aber sieh's mal so, wenn du zu bist, also zu bist, um vom Heiligen Geist influenced zu werden, ja, zu bist, um vom Heiligen Geist beeinflusst zu werden, geleitet zu werden, weil du den Geist Gottes nicht hast, weil du sagst, brauche ich nicht. Ich habe meinen eigenen Geist. Dann bist du natürlich tot für Gott. Beziehungsweise der Zugang ist tot, der ist verstopft, der ist überhaupt nicht da, der Kanal. Das kann jeder selbst entscheiden. Also Gott kann nicht sein Leben in dich hineinhauchen und er kann auch das nicht machen, was er für jeden Menschen bestimmt hat, nämlich Leben und Frieden. Das heißt weiter im Vers 6, das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Das ist Gottes Bestimmung für dein Leben. Und wenn das da ist, wenn du glaubst, wenn der Kanal offen ist, dann kann Gott dieses Leben in dich hineinfließen lassen. Und dann kann er diesen Frieden, hebräisch Shalom, ja, das heißt, mir geht es gut, ich bin erfüllt, ich habe einen Sinn im Leben, ich habe eine Bestimmung im Leben, dann kann das laufen und fließen. Von Natur aus haben wir natürlich das Problem, dass wir tatsächlich mit Gott nichts am Hut haben. Ja, egal wie wir sind, egal ob wir jetzt sehr fromm sind oder leben nicht, grundsätzlich tendenziell wollen wir das tun, was wir wollen. Und tatsächlich, sprich mal da draußen mit Menschen über Gott. Es ist schwierig, sobald du Gott irgendwie ins Spiel bringst. Warum? Weil das Trachten von uns, auch von unserem Land, auch von unserer Regierung, auch von unserem Umfeld jetzt nicht immer auf Gott ausgerichtet ist, sondern auf uns. Okay? Es ist eigentlich konträr. Ja, es geht sogar so weit, dass es in Vers 7 heißt, weil nämlich das Trachten des Fleisches, also das Trachten der menschlichen Natur, beziehungsweise weil es halt nicht auf Gott ausgerichtet ist, ist es natürlich logischerweise auch gegen Gott ausgerichtet. Das heißt, hier ist es Feindschaft gegen Gott. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. und die im Fleisch sind, also in dieser Natur, können, man könnte sagen, deshalb, können deshalb Gott auch nicht gefallen, weil das auseinanderläuft. Weil wir von Natur aus auf uns fixiert sind. Das ist das normale Leben. Und wir haben in den Kapiteln vorher gesehen, wenn wir einfach nur sagen, ich mache das, was ich will, stimmt diese Behauptung eigentlich nicht. Denn da gibt es sehr viel zwanghaftes Verhalten in uns drin. Da gibt es Gebundenheiten in uns drin. Vielleicht grundsätzlich Dinge, auf die wir Lust haben, aber die einfach nicht gut sind für uns. Ja, wir haben das nur mal festgemacht am banalen Beispiel von Essen. Ja, wenn du einfach nur in dich reinstopfst, weil du halt sagst, ich will das jetzt, aber habe ich Bock drauf. Und du weißt das, es braucht Disziplin. Also musst du schon sozusagen gegen diese Lust angehen oder Begierde heißt es hier. Ja, es funktioniert nicht und es ist ein Kampf und wir sind diesem Kampf häufig unterlegen. Das kann aber auch sein, dass das dich als Nachfolger Jesu betrifft. Wir erinnern uns. Ja, das habe ich eben bereits gesagt. Paulus sagte im Kapitel 7, ich tue das, was ich nicht will. Das tue ich, obwohl es böse ist. Weil das entspricht, weil es, da kommt dieser Kampf mit meiner eigenen Natur häufig raus. Und hier in Kapitel 8 haben wir die Entscheidung. Du entscheidest, wonach du trachtest. Also was ist deine Fixierung? In welche Richtung bewegst du dich? Du entscheidest, wonach du trachtest. Hier heißt es, trachten wir nach unserer Natur, das umzusetzen, was in uns drin ist, oder trachten wir nach dem, was Gott will? Also wenn du danach trachtest, was in dir drin ist, deinen Willen durchzudrücken, deine Natur auszuleben, das wird nichts Gutes bewirken. Das bewirkt Streit, das bewirkt Stolz. Und vielleicht sogar Zerstörung von Beziehungen. Und das ist auch der Grund, ja, warum es vielleicht irgendwelche super Frommen gibt. Das kann auch ein Pastor sein oder irgendwas. Du denkst, hey, warum macht der so komische Sachen? Ja, warum? Weil auch in einem Supergeistlichen diese alte Natur drin ist. Und auch der Supergeistliche muss sich jeden Tag neu entscheiden. Entscheide ich mich, meiner alten Natur zu folgen, weil ich einfach keine Lust mehr habe, weil ich einfach nicht mehr mag? Oder entscheide ich mich, auf den Geist ausgerichtet zu sein? Also, deine Entscheidung jeden Tag ist, wonach trachtest du? Was tust du? Und es ist völlig wurscht, ob ich jetzt ganz frisch bekehrt bin oder ob ich ganz lang unterwegs bin. Ey, es gibt Fälle von hochgeistlichen Menschen, die ein Vorbild waren für viele Menschen über Generationen, ja, schon viele, viele Jahrzehnte und die plötzlich in einem bestimmten Gebiet gefallen sind und du sagst, wie ist sowas möglich? Weil es immer jeden Tag neu die Entscheidung braucht, die Frage, die ich mir stelle, wonach trachte ich heute? In jeder Situation, ja, ich stehe in einem Konflikt und ich muss mich innerlich entscheiden, was mache ich jetzt? Box ich mein Recht durch, es ist mein Recht und es ist die Wahrheit, oder entscheide ich mich für den Weg des Geistes? Paulus sagt an einer Stelle, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Und das fällt schwer. Aber es ist jedes Mal die Entscheidung, was tue ich, welchem Weg folge ich? Und das ist unter Umständen ziemlich tough, ziemlich heftig. Aber dazu hilft Gott uns, weil er den Geist in uns hineingelegt hat. Und dieser Geist, das haben wir in Römer 5, Vers 5 gehört, da hat Heiko eine ganze Predigt drüber gehalten. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich als Nachfolger Jesu, ich entscheide mich bewusst heute, ich möchte dem Geist nachtrachten, ich möchte das Richtige tun. Nicht auf das hören, was meine Natur sagt. Dann tue ich das noch nicht mal aus eigener Kraft heraus, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Der Heilige Geist ist ja in mir drin. Und jetzt kann ich Jesus bitten, also diesen dreieinigen Gott, Vater, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Sohn und Heiliger Geist, und kann sagen, und ich möchte das jetzt tun. Ich möchte das, was jetzt in mir drin ist, diesem Heiligen Geist in mir Raum geben. Also, mach dir bewusst, Vers 9. Ihr seid aber jetzt nicht mehr im Fleisch. Wir können auch sagen, Leute, Sei doch bewusst, ihr seid eigentlich nicht mehr unter der Kontrolle eurer alten Natur, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, das ist natürlich die Voraussetzung. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist auch nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, also die Gefahr, die immer wieder da ist, in das Alte reinzurutschen, die ist immer da und es passiert auch häufig. Ja, der Leib ist zwar tot um der Sünde willen, aber der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wie gesagt, das bedeutet eine ständige Entscheidung. Und hier möchte ich auf drei Punkte eingehen, jetzt mit dir. Und zwar, das erste ist, Gottes Geist belebt uns. Das zweite, Gottes Geist leitet uns und bestimmt uns. Und das dritte, er lässt dich in dieser neuen Identität leben. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, ja, wir wissen, Jesus ist gestorben, er wurde auferweckt von dem Geist. Ja. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, der wohnt jetzt in dir und in mir, diese Auferstehungspower, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wie gesagt, von Natur aus sind wir prädestinierte sterbliche Leiber. Wir sind sterbliche Leiber, ja. Und im Alter werden wir auch müde und brauchen mehr Kaffee oder sonst irgendwas, ja. Das beginnt übrigens schon ab 20 Jahre. Ich habe mal nachgelesen, da heißt es, das Atemvolumen wird kleiner, wir verlieren an Ausdauer, die Haut verliert an Spannkraft. Also von wegen, da kann ich mit meinen über 50 sagen, hey, das beginnt schon viel früher, ja. Also da lässt schon einiges nach. Das ist irgendwie der normale Lebensweg, ja. Aber Paulus sagt im 2. Korinther 4, Vers 16, wir lassen uns aber dadurch nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Und das macht der Heilige Geist in dir. Das ist so powerful. Der Geist Gottes in dir, der belebt dich. Und es gibt Menschen, die ich getroffen habe in meinem Leben, hey, die sind mit 80 vitaler als vielleicht so mancher 20-Jährige. Ich weiß noch, als George Weaver vor 2 Jahren bei uns war im Gottesdienst, ja, mit seinen über 80 Jahren, ne, da hat er gerade den 80. Geburtstag gefeiert auf 16 Bahnhofstationen in ganz Europa, ja, und hat jeden in Starbucks eingeladen. Und dieser Mann hat so eine Spannkraft, so eine Dynamik. Und es macht so Freude, mit ihm zusammen zu sein. Nicht, dass er irgendwie krankhaft unterwegs ist, sondern du erlebst, hey, da ist sowas Erfülltes da. Da ist ein Mensch, der hat sein ganzes Leben lang immer sich ausgerichtet. Er erzählt auch viel von seinen Schwächen, die er hat. Absolut. Ja, und das macht ihn auch so zum Vorbild. Aber dieses Beleben. Und das ist etwas, was der Geist Gottes in dir tun will. Und das heißt dann, wenn du ein Kind Gottes bist, bedeutet das in der Konsequenz, dann kannst du nicht sagen, vielleicht als älterer Mann oder Frau, ja, lass das mal die jungen Leute machen. Hey, solange du auf dieser Erde bist, möchte Gott dich einsetzen und dich wiederbeleben und dir diese Spannkraft geben. Wenn du ein Kind Gottes bist und hast einen Heiligen Geist, dann hast du auch keine Ausrede, dass andere dir nicht das Leben ermöglichen. Ja, wie viele Christen laufen mit so einem Gesicht rum, und feiern ihre Pity-Party, ja, ihre Mitleids-Party, haben da ihre Kerze stehen und meditieren da, ach, was bin ich für ein armer Mensch. Hey, wenn du diesen Geist in dir hast, dann hast du diese Dynamik in dir, dann hast du eine Berufung in dir und dann kannst du nicht irgendwie das auf andere Leute schieben oder auf Gemeinden schieben, dass es halt nicht funktioniert. Die anderen machen nichts und die Gemeinde macht nichts und ja, und ich bin ja noch so krank und mir geht so elend, sondern in deiner Situation zu erleben, Gott gebraucht mich darin, weil diese Aussagen für dich auch gelten, für jeden Einzelnen. Und dann hast du auch keinen Grund zu sagen, dass du keine Perspektive mehr hast, sondern die hast du, Vers 11. Du bist lebendig gemacht durch seinen Geist. Und dieses neue Leben wird dir immer wieder neue Lebensimpulse geben. Ich gehe nochmal auf 2. Korinther. Wir haben eben den Vers 16 gelesen im Kapitel 2, da heißt es im Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Und einen Geruch und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Hier heißt nicht, wir sind für Gott ein Gestank für andere, sondern Gottes Ziel ist, dass unser Leben etwas ausstrahlt. Und selbst wenn du im Leid bist, wenn es dir schlecht geht, dass Leute sagen, boah, hey, du, denen geht's ja schon schlecht. Wie macht er das, dass er trotzdem diesen Glauben hat, diese Zuversicht hat? Und das macht was. Hey, ich sag's euch, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, gerade diese Phase, in der wir uns gerade befinden, diese Corona-Zeit, ja, da können wir als Menschen, den Geist Gottes haben, noch viel mehr als Lichter leuchten, wie sonst. Wenn es uns gut geht, hey, das steht auch in der Bibel, wenn es uns gut geht, was macht da den Unterschied? Aber wenn es uns schlecht geht, wenn die Umstände halt eben nicht so rosig sind, dann zeigt sich, was unsere Ressource ist, wovon wir ausgehen. Ja? Wir haben ja letzte Woche von dem E-Bike gehört. Ja? Wenn du ein Christ bist, der jetzt einfach versucht, mit irgendwie durchs Leben zu kommen, ja? Du glaubst zwar an Jesus, aber du tust einfach nur das, was alle tun, du bist frustriert und kommst irgendwie durchs Leben durch, dann bist du, das haben wir letzte Woche gesagt, wie das E-Bike ohne Akku. Ich habe übrigens mittlerweile mal nachgeschaut, so ein E-Bike wiegt tatsächlich um die 25 Kilo. Ja, dann gute Nacht. Ja, so unterwegs zu sein, so einen Berg hoch zu kraxeln. Aber das ist nicht Gottes Absicht. Gottes Geist belebt dich. Und jetzt an der Stelle möchte ich dir die Möglichkeit geben und ich möchte das auch am Ende erbeten, wenn du Nachfolger Jesu bist und sagst, was quatscht der da die ganze Zeit, ich erlebe das aber nicht so, ich muss immer selbst kämpfen, dann möchte ich dich echt herausfordern, vielleicht brauchst du den Heiligen Geist, vielleicht ist dein Akku leer, vielleicht hast du noch gar nicht gecheckt, dass es einen Akku gibt, den du einstecken kannst. Ich bin überzeugt davon, dass es viele Nachfolger Jesu, viele Christen gibt, die haben zwar das begriffen, Römer 1 bis 7 ein Stück weit, ja, aber sie haben nicht erfahren, dass da eine Power-Ressource ist, nämlich der Heilige Geist. Deshalb schreibt Paulus im Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, wo denn Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also dass Paulus sagt, das ist ja genau der Punkt, ja, dass Paulus sagt, mach doch nicht das, was alle machen. Was machen denn Menschen ohne Gott, wenn sie ein bisschen happy sein wollen, ja? Sie kippen sich die Hucke voll und dann sind sie irgendwie mehr happy. Und was machst du, um happy zu sein? Oh, ich brauche unbedingt Urlaub. Boah, bin ich so froh, dass ich in einer Woche endlich wieder in Urlaub kann. Und es war ja so schlimm. Endlich können wir wieder nach Malle fliegen, ja? Und das ist der Punkt, den Paulus versucht hier klarzumachen. Hey, es gibt eine Happy-Ressource in dir drin. Glücklich, selig sind. Das heißt übrigens, selig bist du. Happy, glücklich. Da ist innerlich was drin. Und deshalb, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voller Geist. Paulus schreibt dann imperativ. Er sagte, und jetzt mach das. Und da kannst du beten, da kannst du sagen, ich habe das bisher so noch nicht erlebt. Und es gibt viele Christen, die sind zwar bekehrt, die haben zwar den Heiligen Geist irgendwo im Kämmerchen, weil sie halt irgendwann mal ihr Leben Jesus gegeben haben, aber der Heilige Geist hat sie nicht, ja, das ganze Leben. Und dann kannst du beten, Heiliger Geist, erfüll mich, ich will nicht mehr aus eigener Kraft das machen. Ich möchte nicht mehr ständig versuchen, ja, irgendwie so durchs Leben zu kämpfen. Das ist die Anwendung Römer 8. Wir können das alles verstanden haben. Römer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles verstanden haben und sagen, ja, das macht Sinn irgendwie. Aber hier ist die Power-Ressource. Hier ist die Kraft, die hier sichtbar, die hier wirksam wird, die dir hilft. Dann zu sagen, jawohl, ich entscheide mich. Ich möchte den Geist nachtrachten, ja. Und dann erleben, wie Gott was bewegt. Und das sind wir auch beim zweiten Punkt. Die Frage ist ja immer, wozu? Wozu sollen wir denn belebt werden? Nun, zum einen, das haben wir gesehen, damit wir halt die Kraft haben, vorwärts zu gehen. Aber das andere ist, Gott hat uns in diese Welt reingestellt, dass wir nicht nur, mir fällt gerade das Lied von Klaus Lager ein, mir fällt immer irgendwie ein Lied ein. Letzte Woche ist mir auch ein Lied eingefallen. Wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. und die Herren der Schlossallee verdienen viel zu viel, ja? Das hat man manchmal den Eindruck. Hey, du schaltest die Nachrichten ein und du siehst mal wieder, wie viel Billionen, wie viel waren es, glaube ich, annähernd 2000 Milliarden oder was, was da an neuen Schulden aufgenommen wird, jetzt in der EU, gerade was jetzt passiert, ja? Und du stehst dabei und du sagst, hey, Moment mal, das sind ja meine Schulden. Ja, allein weißt du, dass jeder Bundesbürger im Moment, jeder Bundesbürger mit ca. 28.000 Euro verschuldet ist. Das heißt, eine vierköpfige Familie hat über 100.000 Euro Schulden. Ja, also das, was da gemacht wird in Berlin oder in Brüssel, das betrifft uns ja auch irgendwo. Und du hast den Eindruck, okay, muss ich mitmachen, oder? So, was ist denn jetzt die Antwort darauf? Klar, es gehen manche auf die Straße. Aber ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. Unser Job ist tatsächlich, für unsere Regierung zu beten, für unsere Regierung einzustehen. Und die haben es echt nicht leicht, jetzt gerade auch mit dieser Krise umzugehen. Aber der Punkt ist, du bist nicht einfach eine Steuernummer. Du bist auch keine Randfigur in einem schlechten Spiel. Ja, und das ist ja die Konsequenz, warum Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren. Ich bin gestern wieder fast eine Stunde in der Stadtbahn gesessen, weil eine Demo war. Man kam einfach nicht mehr durch die Stadt durch. Menschlich gesehen nachvollziehbar. Aber, weißt du, für uns gilt Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung. Ich mach's mal persönlicher. Du bist seine Schöpfung. Du bist erschaffen in Jesus Christus. Du bist erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit du in ihn wandeln sollst. Es gibt ein Purpose, eine Absicht in deinem Leben. Das bist du. Individuell du. Und du bist nicht mehr verpflichtet, da komme ich noch ein bisschen zurück auf das Thema eben, du bist nicht mehr verpflichtet, etwas leisten zu müssen. Du bist nicht mehr verpflichtet, Ansprüchen und Leistungen gerecht zu werden oder aus Angst oder Gewohnheit oder sogar so zu handeln, weil du aufgrund deiner Persönlichkeit nicht anders kannst. Das sagt Vers 12. So sind wir also Brüder und Schwestern, dem Fleisch nicht mehr verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Ja. Heftig. Und tatsächlich, das ist so das Normale. Und ein Mensch übrigens, der ohne Gott lebt, hier steht, so müsst ihr sterben. Sorry, das ansprechen zu müssen. Aber wenn du in diesem Leben ohne Gott unterwegs bist und wenn du Gott zum Feind machst und wir wissen, dass der Mensch ewig lebt nach dem Tod, dann wirst du auch ewig getrennt sein von Gott. Und das ist die Hölle. Und das ist schlimm. Und darum sind wir jetzt hier. Und geben das Evangelium der Gnade weiter und sagen, die Tür ist weit offen. Mach nicht Gott zu deinem Feind oder lass nicht dazu, dass Gott dein Feind ist und bleibt. Dann komm zu Jesus und du wirst ewiges Leben haben. Darauf kommen wir übrigens nächste Woche noch zu sprechen. Wir werden heute nur den ersten Teil des Römerbriefs machen und nächste Woche werden wir darüber reden, was das in unserem Leben für jetzt und für die Ewigkeit bedeutet. Wenn ihr aber, heißt es weiter, durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Du kannst durch den Geist die Taten deines Fleisches töten. Ja, das heißt, da liegt was drin. Also du hast Power in dem, was du tust. Mach das mal in einem Beispiel fest. Zum Beispiel haben wir Beispiel der Angst. Ich behaupte mal, diese ganzen Corona-Geschichten, diese ganzen Sanktionen und Auflagen, die kommen letztendlich her von einer tiefen Angst, die im Menschen drin ist, nämlich die Angst vor dem Tod. Wir müssen alles vermeiden, was in unserer Macht steht, dass Corona sich auswirkt, dass Menschen sterben. Wir wollen die Kontrolle behalten. Da steckt eine Angst dahinter. So, wie kann ich jetzt diese Angst überwinden? Nun, durch den Geist die Taten deines Fleisches töten. Wie macht der Geist das? Epheser 6, Vers 17 steht, wie der Geist arbeitet. Da heißt es, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. So, es ist der Heilige Geist in dir, der Geist Gottes. Und der Geist Gottes bedient sich des Wortes Gottes. Darum lehren wir die Bibel. Darum erzähle ich nicht einfach irgendwelche Vorträge, politische Geschichten oder so. So, jetzt schaut mal. Jetzt nehmen wir mal nochmal diese Corona-Zeit. Nehmen wir nochmal die Angst, die damit verbunden ist. Die Angst vor Verlust, ja. Das ist ja auch die Angst, mein Wohlstand geht dahin. Oder ich habe eben gesagt, guck mal, die geben mein Geld aus, ja. Meine Kinder werden die Schulden unter der Schuldenlast leiden. Das löst Ängste aus. Das hängt ein bisschen auch mit unserer Geldliebe zusammen. Da heißt es im Hebräer 13, Vers 5, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Gute Aussage, oder? Und dann heißt es, denn er selbst hat gesagt. So, gesagt. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Gott spricht etwas. Und jetzt heißt es hier, denn er selbst hat gesagt. Er hat gesagt, hey, das ist eine Aussage. Dein Lebenswandel sei frei von Geldliebe und begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und jetzt bedienst du dich dessen. Du sprichst das aus, was der Geist Gottes in dich hineinlegt. Du sprichst Wort Gottes aus. Du sagst, mein Lebenswandel soll frei sein von Geldliebe. Ich möchte mich begnügen mit dem, was ich habe. Ich möchte zufrieden sein. Ich möchte dankbar sein, denn das sagt Gottes Wort. Und schon wird diese Geldliebe sozusagen mit dem Schwert des Geistes geköpft. Das ist im Grunde genommen diese Geschichte. Ja? Da wirkt was zusammen. Und wie relaxed ist, wie entspannend ist das, wenn es dann hier weiter heißt, denn er selbst hat gesagt, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Und dann heißt es weiter, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Merkt ihr, in so einer Situation wirkt das rein. Also der Geist Gottes, der leitet dich, der bestimmt dich. Und das ist das, was Paulus hier versucht zu sagen, durch den Geist die Taten des Leibes töten. Und wisst ihr, und das ist jetzt die Summe, da binden wir jetzt den Sack zusammen. Du hast eine neue Identität. Ich habe eben gesagt, das ist keine Fiktion, das ist Fakt, das ist Tatsache. Das Ganze funktioniert deshalb, weil sein Geist in dir drin ist. Aber das ist jetzt nicht, man könnte fast meinen, ja okay, ich werde hier irgendwie gesteuert oder benutzt. Nein. Da heißt es im Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet worden sind, die sind Gottes Kinder. Das ist so cool. Hier steht, du bist Gottes Kind. Also, du, der du vom Geist Gottes geleitet bist, der du dich entscheidest, der du im Geist Gottes hast, du geleitet bist, du bist Kind Gottes. Das ist der Punkt. Du hast nicht irgendwie, du bist nicht fremdgesteuert durch den Geist Gottes, sondern durch den Glauben kommt der Geist Gottes in dein Leben rein und du bist ein Kind Gottes. Und dann heißt es weiter, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Geist der Knechtschaft, das ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Das ist das, wovon ich eben gesprochen habe. Angst. Angst bestimmt das Leben von vielen Menschen. Die Angst sitzt mega tief in den Menschen drin. Zum anderen aber auch fehlende Identität, die Menschen verzweifeln lässt. Ja, Stuttgart im Ausnahmezustand. Das sagen Profis und da haben sie gar nicht Unrecht. Da gehen viele junge Menschen auf die Straße, die haben eine fehlende Identität. Denen fehlt einfach, die wissen teilweise gar nicht, woher kommen sie, wohin gehen sie, wer sind sie überhaupt? Das geht bis in die Sexualität hinein. Und der Punkt ist hier, jetzt kommt Gott in dieses ganze Kranke hinein. Und dieser Geist, der manipuliert mich nicht, sondern es ist kein Geist der Knechtschaft, wieder zur Furcht. Ja, und das ist ja auch wichtig, Römer, weil wir haben ja auch gesagt, viele Christen leben ein falsches Christsein, weil sie in einer Angst drin leben. Nein, der Geist Gottes kommt rein, er hat dich völlig frei gemacht, du bist ein Kind Gottes, es ist kein Geist der Angst, sondern ein Geist der Sohnschaft. Du bist adapted, adoptiert, angenommen, heißt dieses Wort im Griechischen, also vollends zum Kind Gottes gemacht. Und das ist so stark in dir drin, dass du in dir drin plötzlich das Verlangen hast, wie ein kleines Kind Papa zu rufen. Ja, aber lieber Vater, das ist dieses aramäische Wort, dieses intime Wort, Papi. Und du schreist zu ihm und dieses Schreien ist in dir drin. Und das ist so, was jetzt deine Natur ausmacht. Merkst du? Und dieses Schreien kommt auch gerade dann, wenn du wieder merkst. Denk an Paulus, wo er gesagt hat, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Ja, da sitzt der kleine Paulus, sorry, das mal so auszusprechen, ja, so ein Bild gesprochen, ist in die Pfütze gefallen wieder, ja. Und er schreit so, Papa, hilf mir! Ja, also genau wie in einer normalen Familienbeziehung, wo ein liebender Vater, eine liebende Mama ist. Und das Kind, das kennen wir ja, das Kind schreit zur Mama, schreit zum Papa und das ist jetzt in dir drin. Und das ist diese Interaktion, wird in Vers 16 beschrieben mit, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Stichwort Heilsgewissheit. Ja, es gibt viele Christen, die sagen, bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Und vielleicht ist genau das schon das Indiz, diese Angst, diese Sehnsucht, zu Jesus zu gehören, zu sagen, Papa, bin ich überhaupt noch von dir geliebt? Und das ist das Schreien von innen heraus. Ja, der Geist gibt Zeugnis, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Du bist ein Kind Gottes. Weil dein Wunsch ist, wieder nah beim Papa zu sein. Weil du merkst, dass du halt eben daneben gegriffen hast. Weil du es wieder siehst, dass du in dieser alten Natur drin warst. Und jetzt richte ich mich wieder neu aus und komm zurück. Evangelium der Gnade. Völlig unverdient. Jeden Tag neu. Hey, ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs. Fast 50 Jahre. Ja, und auch heute noch falle ich in Dinge rein. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Weil das meine menschliche Natur ist. Aber je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso lauter wird mein Schreien. Papa, Abba, lieber Vater. Hält uns übrigens auch demütig. Ja, dass wir einfach wissen, wer wir wirklich sind. Und so sind wir, Vers 17, weil wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir mit ihm verherrlicht werden. Ich möchte echt an der Stelle hier einen echten Cut machen und möchte noch die Vers 26 und 27 einfach ins Gebet mit einschließen. Und lass uns jetzt echt zu Jesus kommen, zu ihm kommen und ihn einladen, dass er durch deinen Heiligen Geist jetzt kommt in dein Leben. Jesus, und ich danke dir, dass du hier bist. Du dreieiniger Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus, ich danke dir für die Erlösung, die du geschaffen hast, die uns das möglich macht, wir haben es einleitend nochmal gesehen, die uns das möglich macht, zu dir zu kommen, dir alles hinzulegen, zu sagen, ja, hey, ich bin Sünder, ich bin schuldig, ich bin eigentlich so weit weg und ich falle immer wieder auf die Nase und ich werde immer wieder zu deinem Feind und ich komme zurück zu dir, um die Erlösung wieder neu anzunehmen oder vielleicht das allererste Mal. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Frieden geben. Und jetzt kommt zu Jesus. Vielleicht das erste Mal, vielleicht auch ganz neu. Und lad ihn ein in dein Leben. Und was jetzt passiert, in dem Moment, wo du das sagst, kommt er mit seinem Geist in dich hinein. Ja? Er kommt in dich hinein. Und das ist der Geist der Sohnschaft. Und von nun an darfst du Gott dein Vater nennen. Merkst du, wie die drei Dinge miteinander agieren? Der Sohn, der Heilige Geist, der Vater. Und das bete ich jetzt einfach, dass Vater im Himmel, dass du dich offenbaren kannst in jedem Einzelnen jetzt drin. Und ich möchte jetzt auch bitten für meine Geschwister hier, die bisher vielleicht auch selbst gekämpft und gekrampft haben. Wir haben eben von Paulus gehört, dass er sagt, diesen Befehl gibt, jetzt lasst euch doch endlich erfüllen im Heiligen Geist. Herr, wir kommen mit dir mit dem leeren Akku oder vielleicht ist der Akku überhaupt nicht vorhanden und komm du jetzt mit deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm du in das Leben der Zuhörer, der Zuschauer, jetzt im Moment. Hör du das Gebet. Heiliger Geist, komm in mein Leben, erfülle mich. Es gibt dieses alte Kirchenlied, O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei mir ein. Vertreibe Lug und Trug und komm mit deiner Herrlichkeit in mein Leben hinein. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass wir lernen, ebenso heißt es im Vers 26, kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzern, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst im Leben von jedem Einzelnen hier. Manchmal ist es nur ein Seufzen, manchmal ist es nur ein Papa, nur das Wort, das eine Wort, Abba, lieber Vater. Und wirke du, Heiliger Geist, jetzt in meinen Geschwistern einfach auch, dass sie lernen zu beten, dass du Gaben des Geistes freisetzest, dass du in den Sprachen des Geistes, dass wir lernen, kühn zu sein, unseren Mund zu öffnen und mit dir zu kommunizieren. Und so geh du jetzt mit uns und segne uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, in diesem Sinne möchte ich dich einladen, dass wir so weiter unterwegs sind. Und ich möchte dich echt einladen, dass wir mit dem Heiligen Geist auch operieren. Ja? Er ist da, er ist in dir, er lebt in dir. Und wenn du noch Fragen dazu hast, dann kannst du dich jederzeit bei uns melden. Entweder du schreibst uns eine Mail, du kannst auch an gebet@citychapel schreiben. Wir werden für dich beten, wir wollen hinter dir stehen. Und nimm dir einfach jetzt auch nochmal Zeit nach der Predigt. Ein paar Minuten einfach Zeit, das nochmal in Worte zu fassen, was ich eben gebetet habe. Und in diesem Sinne wollen wir weitergehen. Nächste Woche werden wir erstmal einen Break haben. Da werden wir ein Thema haben zum Römer. Das wird der Gerd machen. Und dann in 2 Wochen werden wir weitermachen mit dem 2. Teil von Römer 8. Sei gesegnet und tschüss.